Next Level Banking, der Deka-Podcast zu Technologie und digitalen Assets.
Viele Technologien setzen es auf Cloud auf. Also wenn ich mich jetzt frage, kann ich in KI eine Rolle spielen, dann bin ich wieder bei der Frage, wer hat denn eigentlich die Rechenpower für KI? Oh, das sind ja dann doch wieder die Hyperscaler.
Daniel Kapfer im Gespräch mit Gerrit Boyen, Partner im Bereich Financial Services und Leiter der deutschen Cloud Practice bei KPMG.
Das ist ein Wettbewerbsvorteil. Wenn wir das jetzt einfach nicht machen würden als Bank, dann machen es meine Mitbewerber und holen sich halt diesen Geschwindigkeitsvorsprung, der jetzt gerade so an der Kundenschnittstelle wichtig ist.
Ihr Moderator ist Markus Schult.
Cloud, ein Begriff hat Karriere gemacht. Das Arbeiten mit Daten, die nicht auf dem eigenen Rechner oder dem eigenen Server im Firmenkeller gespeichert sind, das gilt wohl vielen mittlerweile schon als gängige Praxis. Umso spannender aber ist die Frage, was hat das mit dem Banking der Zukunft zu tun, mit dem Next Level Banking? Unser Gastgeber Daniel Kapfer, der Finanzvorstand der Deka Bank und zugleich Chief Operating Officer, hat sich für die Diskussion dieser Frage Gerrit Boyen eingeladen. Er ist Partner bei KPMG, fokussiert auf Financial Services und er ist Leiter der deutschen Cloud Practice bei KPMG. Dahinter verbirgt sich ein interdisziplinäres Team, wie es so schön heißt. Da sind dann Cloud-Architekten mit drin, Financial Services-Experten und Cloud-Compliance-Berater. Und dieses Team konzipiert und beschleunigt die Cloud-Journey für Finanzdienstleister, eben Banken und solche, die im bankähnlichen Umfeld arbeiten. Das Team von Gerrit Boyen kam übrigens im vergangenen Jahr zu dem Schluss, 97% der Unternehmen nutzen bereits Cloud-Lösungen. So steht es zumindest im KPMG Cloud-Monitor. Was meine Frage aber nochmal verstärkt, ist Cloud denn nicht eher Gegenwart als Zukunft? Was meinen wir mit Cloud, wenn wir den Begriff im Zusammenhang mit dem Banking der Zukunft verwenden? So, damit ringfrei für unsere Diskussion.
Ich glaube, ich finde den Punkt ganz interessant. Es ist jetzt Gegenwart oder Zukunft. Wir reden ja ganz gerne bei Innovationen darüber, dass alles so schnell ist und kurze Innovationszyklen hat. Ich habe mir jetzt im anderen Kontext mal einfach so die Zeitreihe angeguckt, Host, Client, Server, Cloud. Da kann man sagen, diese Generationen sind dann schon irgendwie 20 Jahre eher unterwegs. Das heißt, wir sind, glaube ich, in der Gegenwart Cloud, aber es gibt noch viel Fantasie für Zukunft Cloud. Und ich glaube, welche Fantasie das ist, ist jetzt wegzugehen von, wir haben es eben schon gesagt, ich habe Kapazität und Daten im Keller stehen und das steht jetzt einfach woanders. Okay, das ist eine Variante, aber es wird der Gerrit sicherlich auch noch sehr stark betonen, ich kann doch auch die Banking-Leistungen aus der Cloud beziehen. Das ist ja eigentlich der große Unterschied. Mein Kontoführung, meine Kreditsystem, muss das denn auf der Cloud-Hardware dann trotzdem bei mir sein oder kann ich das als Service von extern beziehen? Ich glaube, da ist die Fantasie drin.
Also ich würde auch sagen, es ist angekommen in der Gegenwart. Es ist Teil des Werkzeugkastens geworden. Also jeder CIO ist ja heute irgendwie auch Technologie Berater und muss irgendwie schauen, wer die Technologie nutzt, und es reiht sich ein. Also du hast von IBM den Großrechner im Werkzeugkasten, du hast die Cloud, du hast die Blockchain und musst das jetzt irgendwie alles gut orchestrieren. Ich glaube, was sich maßgeblich geändert hat, ist die Geschwindigkeit. Also es geht einfach in einem irrsinnigen Innovationstempo voran. Das trifft auf Organisationen, die in der Regel von der Innovationsgeschwindigkeit wahrscheinlich nicht ganz so schnell sind wie die Technologie. Und das stellt dann Organisationen vor Herausforderungen. Und das ist so das Thema, mit dem ich mich tagtäglich beschäftige. Und Daniel, du wahrscheinlich auch.
Die Frage wäre jetzt für mich an der Stelle, um da nochmal nachzuhaken, Cloud, die Möglichkeiten treffen auf Organisationen, die darauf im Prinzip noch nicht so ganz vorbereitet sind. Das heißt, wenn wir vom Banking der Zukunft reden, reden wir eher davon, dass es organisatorisch aufbereitet werden muss oder ist es ein technisches Potenzial, was da noch schlummert?
Ja, also sowohl als auch. Also ich bin jetzt kein Freund, das zu polarisierend darzustellen. Also es gibt ja auch immer so diese Hypothese, jetzt muss ich mal Cloud-only machen, jetzt muss ich mein gesamtes Rechenzentrum leer räumen und alles zum Cloud-Provider rüber schieben. Das passiert ja nicht in der Wirklichkeit. Also es macht auch wenig Sinn, jetzt ein eingeschwungenes System, was gut funktioniert, wo meine Experten auch gut mit vertraut sind, jetzt sofort in die Cloud rüber zu heben. Es muss man immer entscheiden, wo ist der Mehrwert. Ja? Es gibt aber auch gute Gründe, es zu tun bei neuen Anwendungen und dann den Weg zu gehen, weil man dann diese Innovationsvorteile nutzen kann, weil man vielleicht auch nicht alles selber machen muss, weil das ja im Grunde nichts anderes ist wie Modularisierung. Also wie ich studiert habe, das ist eine Weile her, da hieß es immer, man muss modularisieren und standardisieren. Und das macht die Cloud hervorragend, weil da kommen Experten zusammen und haben Systeme gebaut, die ich wiederverwenden kann. Und das heißt, ich muss das Rad nicht immer ständig selber neu erfinden, muss nicht jeden Vendor einzeln onboarden. Und das sind schon Vorteile, die ich da sehe, die sich für einzelne Anwendungen dann lohnen, aber nicht für alle.
Ich glaube, es lässt sich ganz gut visualisieren. Wir kommen beide aus so einer Zeit, da hat man so Funktionsarchitekturbilder gemalt und da waren eigentlich die Produkte, waren so der Hauptteil auf dem Bild. Und oben gab es irgendwie ein bisschen Frontend. Und dann habe ich vor 5 Jahren mal so ein Bild gesehen von einer Challenger-Bank, wie auch immer man das bezeichnen mag. Und ich habe den Produktlayer gesucht. Und da war irgendwie der Kunden-Experience und da war die Kundendatenbank und da war das CRM und da war dies und das und jenes. Und irgendwo unten links war dann Produktinterfaces, so nach dem Motto. Also das ist natürlich die Extremidee, aber zeigt so ein bisschen vielleicht das, was Gerrit eben sagte, der Change ist natürlich zu sagen, kann ich die Banking-Leistung und eben nicht nur die Rechnerleistung, nicht nur die Daten, sondern die Banking-Leistung eigentlich aus der Cloud beziehen und sagen, ich kaufe mir dann das Konto dazu, ich kaufe mir den Kredit dazu, aber meine Fähigkeit ist halt, den Kunden gut bedienen zu können.
Gerrit Bullen hat es eben schon angesprochen, es geht um Mehrwert. Es gab eine Zeit, da galten Cloud-Lösungen vor allem deswegen als attraktiv, weil sie Kosteneffizienz versprachen. Man sparte schlicht Speicherplatz. Anbieter haben damit geworben, dass es Sicherheitsvorteile geben und vor allen Dingen die Möglichkeit zur Zusammenarbeit. Worin sehen Sie heute die schlagenden Argumente?
Ja, vielleicht zu dem ersten, das ist ganz interessant, bin ich gespannt, wie die Meinung ist. Das erste ist ja ein Allokationsproblem bei Hardware und bei Speicher. Also, wenn ich einen sehr stabilen Bedarf hätte, dann muss ich mal in Frage stellen, ob ich den nicht selber gut abdecken könnte. Der Witz muss ja sein, ich kann ein größeres Stück Hardware, ein größeres Stück Speicher mit jemandem teilen. Und der hat vielleicht mal weniger Bedarf, ich habe vielleicht mal mehr Bedarf und trotzdem brauchen wir insgesamt nicht mehr. Das müsste ja eigentlich der Witz sein. Das heißt, man guckt, glaube ich, ein bisschen differenzierter darauf, ob diese Kostenvorteile sich auch so materialisieren oder ob man sagt, die materialisieren sich nur, weil der Hyperscaler schlechthin da größere Kompetenz drin hat. Zumindest wir und ich haben viel mehr Spaß an dem Thema Innovation ermöglichen. Also gerade gesagt, Modularisierung, ich schneide jetzt die Anwendung in Teile, wahrscheinlich kleinere Teile, als ich das früher gedacht habe sogar. Mein Lieblingsbeispiel ist aus unserem Geschäftsumfeld Anzeigen des Depotbestandes. Ist jetzt dann vielleicht ein Service, den ich in der Cloud habe. Und wenn ich jetzt sage, in Depotbestand will ich noch wo ein Empfehlungsfeld hinzufügen oder sowas, dann tausche ich nicht die ganze Anwendung aus, sondern tausche diesen Service aus. Und weil ich diesen Service auch in einer sehr schnellen Art und Weise testen und liefern kann, also in Produktion nehmen kann, wie wir ITler sagen, habe ich eine viel höhere Innovationsfrequenz. Das ist aus meiner Sicht das, was klar in kundenorientierten Systemen, jetzt vielleicht nicht unbedingt in mehr nach intern gerichtet, aber in kundenorientierten Systemen aus meiner Sicht viel, viel wichtiger geworden ist bei Cloud.
Also dieser Trend, Standardsoftware auch irgendwie einzusetzen, das war ja so die Welt, die uns ja sehr lange begleitet hatte. Immer so die Suche, okay, ich versuche irgendwie ein monolithisches Produkt in die Mitte zu stellen und dann meine Produkte darin abzubilden, zu customizen. Ich glaube, das verschiebt sich gerade sehr stark. Also es ist plötzlich wieder auch viel mehr so der Architekt und Entwickler gefragt im eigenen Unternehmen. Weil, also so schön das klingt, diese Idee, dass da so ein Lego-Baukasten ist, in dem ich reingreife und dann muss ich das nur noch zusammenstecken und dann funktioniert's. Also so einfach ist es leider nicht. Also da braucht es plötzlich auch sehr viel Expertise, sehr viel Architektur-Know-how, Entwickler-Know-how wieder im eigenen Haus, was ja eine tolle Chance ist. Also es ist ja eine tolle Chance für die IT auch wieder viel stärker einzugreifen und wegzukommen von dieser Rolle, ich beauftrage nur wieder irgendwelche Produkte und kommen damit auch wieder stärker ins Spiel zurück. Also das finde ich so aus einer Entwicklerperspektive und ich bin im Herzen ja noch Entwickler, finde ich das eine ganz feine Entwicklung.
Jetzt habe ich zwei Stichworte rausgehört. Innovation auf der einen Seite, Flexibilität würde ich jetzt Ihre Antwort interpretieren. Das Ganze verbunden mit Technik, das ist alles sehr vielversprechend, gerade auch wenn man auf die immer kürzer werdenden Innovationszyklen schaut. Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen, Herr Kapfer? Wo erlebe ich das zum Beispiel als Kunde bei der Deka, jetzt schon real?
Ja, also bei der Deka, wir unterstützen ja in erster Linie mal die Sparkassen in dem Wertpapiergeschäft, also helfen der Sparkasse, dass sie letztendlich uns als Privatkunden auch gut beraten kann im Wertpapiergeschäft. Und da hat die Sparkasse natürlich auch einen ganzen Zyklus. Sie muss sich fragen, mit welchen Lösungen, Produkten will ich denn den Kunden beraten? Sie will sich überlegen, auf welche Kunden gehe ich denn zu? Sie muss dann Informationen zu diesen Produkten haben. Sie muss dann gegebenenfalls schauen, wie war denn wirklich das Interesse dran? Und dieser Prozess ist natürlich sehr zentral für die Sparkasse. Es macht sie heute auf ganz unterschiedlichen Lösungen, holt sich dann von den einzelnen Produktanbietern die Informationen. Und da haben wir gesagt, es gibt den sogenannten S-Invest Manager, in dem die Sparkasse diesen ganzen Prozess abbilden kann. Aber diesen Prozess bildet sie ab in einer cloudbasierten Architektur, wo wir eben genau hingehen können und diese Flexibilität, die Gerrit gesagt hat, die auch sehr viel Anfangsinvestitionen erfordert, dann auch entsprechend herstellen können. Und da haben wir jetzt zum Beispiel gesagt, na gut, da gibt's jetzt heute eine Produktsuche, da gibt's dann hoffentlich im Herbst eine KI-basierte Produktsuche und es wird nur darin bestehen, eben diesen Teil auszutauschen. Aber die wird natürlich einen riesen Mehrwert bringen, weil heute bringt die Suche dann wieder so eine Linkliste zu Dokumenten und dann müsste ich jetzt wieder auf jeden Link klicken und das Dokument reingucken. Und von daher haben wir eigentlich eine ganz, ganz zentralen Stelle, nämlich der Zusammenarbeit zwischen Deka und Sparkasse, sieht jetzt nicht unbedingt der Endkunde, haben wir diese Architektur geschaffen. Aber, und das ist, glaube ich, Teil dessen, was du sagtest, Gerrit, ist, dabei ist auch eine Plattform entstanden. Und wir sind ja jetzt ja gerade dabei, die App des S-Brokers zu überarbeiten. Die App des S-Brokers basiert jetzt auch auf dieser Plattform. Und jetzt habe ich auf einmal eine Situation, wo ich sagen kann, Funktionalitäten wie KYC, wie andere Dinge, die ich vielleicht an mehreren Stellen brauche, die holen sich diese einzelnen Solutions, wie wir die nennen, von der Plattform. Und wenn ich dann den KYC-Prozess verbessern will, dann mache ich das in dem einzelnen Service auf der cloud-basierten Architektur. Also insofern, das ist der Teil, wo wir gerade sagen, alles, was so Richtung Vertrieb geht, soll bitte auf so einer Architektur aufbauen. Und genau wie du sagst, dann sehr viel mehr Spaß wieder in Eigenentwicklung und mehr diesem Credo folgen, dort, wo es strategisch differenzierend ist, dann bitte auch Eigenentwicklung.
Ja, das Beispiel finde ich sehr schön, weil du hast jetzt gerade das AI-Beispiel genannt, also für Produktsuchen. Das ist ja so ein Service, den findest du auf der Cloud einfach auf Abruf. Und es hindert dich dann nichts daran, es mal auszuprobieren, es auch wieder zu verwerfen, wenn es nicht funktioniert. Und das war ja früher komplett anders. Also wenn du das On-Prem versucht hast, dann musstest du erstmal einen Bestellzettel ausfüllen, bei Nvidia anrufen, die Karten dir kommen lassen, das dann aufbauen. Dann stell mal vor, du merkst dann, es funktioniert nicht so, wie du das geplant hattest, dann hast du es plötzlich auf der Bilanz stehen gehabt. Und das ist so dieses Spielerische, was da jetzt mit reinkommt, was ich irre interessant finde.
Welche Rolle spielt nun unterm Strich die Cloud generell bei der Deka? Welche Strategie steckt dahinter? Welche Strategien könnte man sich vorstellen? Jetzt mal die Frage.
Ja, ich glaube, wenn man nicht gerade aus der IT ist, dann kommt mir Cloud viel zu wenig vor in der Kommunikation. Insofern war ich ja sehr froh darüber, dass wir gesagt haben, wir machen eine Folge zu dem Thema. Denn ich glaube, der Endnutzer, und es ist kein Vorwurf, der weiß es gar nicht, wo er schon überall Cloud nutzt. Also könnt ihr jetzt trivial anfangen im privaten Bereich. Wo haben wir denn unsere Fotos? Vielleicht in unserer Apple Cloud. Aber ich glaube, es gibt kein Unternehmen mehr, das nicht irgendein Videokonferenz- oder Kollaborationstool nutzt, um es mal nicht zu spezifizieren. Ja, woran liegt das wohl, dass wir ein Dokument teilen können oder unsere Videos sehen? Naja, weil das in der Cloud ist, zumindest kurzfristig. Also ich glaube, das ganze Thema ist eigentlich für ganz, ganz viele Technologien, die so dieses Thema haben. Ich will an einem beliebigen Ort über ein beliebiges Endgerät immer den gleichen Service aufrufen können. Das ist Cloud am Ende des Tages überall. Also insofern ist es aus meiner Sicht, könnte man fast sagen, nicht eine parallele digitale Technologie jetzt mal, um es zuzuspitzen, sondern eigentlich eine sehr grundlegende Technologie für alle anderen digitalen Technologien.
Wenn Sie jetzt auf die strategische Komponente gucken, wo sehen Sie die, Herr Boyen?
Gehört dazu. Also ich glaube, man kann sich das als Bank in Europa oder in Deutschland gar nicht leisten, das komplett zu ignorieren oder auszublenden. Das ist ein Wettbewerbsvorteil. Also wenn wir das jetzt einfach nicht machen würden als Bank, dann machen es meine Mitbewerber und holen sich halt diesen Geschwindigkeitsvorsprung, der jetzt gerade so an der Kundenschnittstelle wichtig ist. Und ich glaube, das kann sich keine Bank leisten.
Jetzt sprechen wir hier vom Umgang mit Daten. Und gerade wenn es um Geld geht, sind diese Daten ja hochsensibel. Nun kann man sagen, früher schützten Unternehmen ihre Daten mit ausgetüftelten Firewalls oder spezifischen Netzwerksegmentierungen. Experten sprachen dann gerne von sogenannten Burggräben. Jetzt wissen wir alle, Burggräben sind Teil der Geschichte. Sie sind überholt, überaltert. Und Softwareentwickler setzen in puncto Cloud und Sicherheit auch auf andere Prinzipien. Welche sind denn das?
Ja, ich glaube, man muss es eigentlich abstufen. Also zunächst mal ist natürlich die ganze Frage DSGVO, wo macht denn ein Anbieter was mit meinen Daten sozusagen? Das ist hat sicherlich in der Cloud eine besondere Perspektive, weil per Definition der Hyperscaler zunächst mal sagt, je mehr ich Kapazitäten nutzen kann, egal ohne Restriktionen, umso besser. Aber ich glaube, die Nachfrage ist so groß, dass jeder von denen auch sagt, ich habe eine Sovereign Cloud oder wie es auch immer heißt, also eine Variante, wo ich dir, lieber Kunde, sicherstelle, dass die Daten nur in Europa und zwar in EU-Europa sozusagen verarbeitet werden. Das klingt so trivial, aber ist natürlich nicht, weil die meisten Cloud-Dienstleister natürlich auch wahnsinnig viele Unterauslagerungen haben und die auch wissen müssen, wo diese Unterauslager arbeiten. Also insofern ist, glaube ich, die eine Dimension. Die zweite Dimension ist, da sind wir wahrscheinlich ein bisschen anders unterwegs, dass wir sagen, wir haben zwei Clouds, in denen wir hauptsächlich arbeiten. Das eine ist Public Cloud, das andere ist ein Cloud-Angebot der Finanzinformatik, wo wir zumindest mal sagen, eigentlich weiß ich, wo dann doch die Hardware dahinter steht. Jetzt kann man sagen, wieso ist das dann bitte Cloud, wenn du dann doch eh wieder weißt, in welchem Rechenzentrum das landet. Aber das bietet uns natürlich zunächst mal einen gewissen Komfort und so würde ich es auch erstmal formulieren, Komfort, weil manchmal denke ich, wenn man da drauf guckt, wir machen aber auch alle Online-Banking und das sind ja auch Informationen, die übers Internet gehen. Und da verlasse ich mich drauf, dass Verschlüsselungen ausreichend sind. Also wieso sollen dann Verschlüsselungen von sensiblen Daten in der Public Cloud nicht auch ausreichen? Aber mein Gefühl ist, da sind wir und unsere Organisation noch nicht, sondern wir sind da noch ein bisschen konservativer und sagen, das ist eigentlich gut, wenn die Daten aus diesen Gründen heraus dann eben entsprechend bei einem Provider sind, den wir ziemlich gut kennen.
Sie nicken, aber ich weiß...
Und Kopfschütteln will ich auch erwarten.
Wohin, Sie sind da ein bisschen differenzierter unterwegs.
Ja gut, also dieses Burggrabenmodell ist halt, nennt sich ja dann auch Perimeterschutz, ist wirklich der Ansatz zu sagen, also ich mache außen alles dicht und wer drinnen ist, dem vertraue ich. Und Sie haben das ja gesagt, Softwareentwicklung, dann der neueren Art setzt er darauf, dass jede Interaktion erstmal so geschieht, dass man davon ausgeht, ich weiß nicht genau, wer du bist, ich vertraue dir nicht, dieser Zero-Trust-Ansatz und ich möchte erstmal wissen, wer du bist. Also ich glaube, dass man auch beides gut kombinieren kann. Und also erstmal würde ich jedem Haus anraten, sich mal über diesen Zero-Trust-Ansatz Gedanken zu machen, auch wenn der Burggraben weiter steht. Also das kann man nämlich auch machen in Kombination. Regulatorisch gucke ich da natürlich auch nochmal drauf und die DORA, also die neue Regulatorik für die Banken, die fordert ja auch ein Need-to-Know-Prinzip, gab es vorher zwar auch schon, aber das manifestiert sich dann auch in so Anforderungen, dass man Netzwerksegmentierung durchführen soll. Und da frage ich mich, wenn man das jetzt eh angehen muss, sollte ich damit nicht gleich Gedanken machen, ob ich dann mein gesamtes Sicherheitskonzept eben auf ein ordentliches Fundament stelle. Und deswegen, also ich glaube, dass man sich jetzt nicht mehr hinstellen kann und sagen kann, also ich habe diesen Burggraben und das reicht. Vor allem stellen wir uns mal vor, es kommt wirklich zum Angriff und die passieren ja auch ständig. Also jemand, der sagt, bei mir gibt's keine Angriffe, der hat es noch nicht gemerkt. Wenn einer halt drin ist, dann hat er Zugriff auf alles, ne? Und das willst du ja auch nicht. Und gerade deswegen, glaube ich, ist die Zeit schon reif, sich da nochmal Gedanken zu machen, wie man IT-Security neu denkt.
Wenn wir jetzt die Sicherheitsfrage im Blick haben, wir haben jetzt immer auch das Thema, das Stichwort Angriffe gehört. Das heißt, wir gehen immer von Hackern aus. Ausgerechnet ein Anbieter cloudbasierter Sicherheitslösungen hat aber jüngst für Schlagzeilen gesorgt, weil er ein fehlerhaftes Update hatte. Und damit hat er weltweit für schwarze Bildschirme gesorgt. Wie steht es eigentlich generell
um? Ja, das stimmt nicht ganz. Es waren keine schwarzen Bildschirme, es waren blaue Bildschirme.
Es waren blaue Bildschirme. Aber hat denjenigen, die davor gesessen hat, aber auch nicht viel geholfen. Die waren hilflos und es hat ein Outage gegeben, wie er so in der Geschichte bislang noch nicht bekannt war. Also Frage bleibt, wie resilient sind Cloud-Systeme?
Ich glaube, das ist so die Kehrseite von Standardisierung, die wir da beobachten und von Ausprägung von Monopolen. Also wenn halt einfach die ganze Welt auf ein und das gleiche Betriebssystem setzt und dann noch die zweite Hälfte der Welt auf ein und die gleiche Sicherheitssoftware und die dann halt so eine komische Konstellation schaffen, dass am Schluss gar nichts mehr geht, das ist halt ärgerlich. Und das ist auch etwas, wo ja die DORA drauf abhebt, diese Resilienz zu stärken. Wobei das ja auch schon gegenläufig ist. Also gerade so diese Konzentrationsrisiken, die sich da auftun, auf der Ebene der Betriebssysteme oder auf Sicherheitslösungen oder auch auf der Cloud. Das ist halt einfach so, da ist wenig Redundanz dann da oder auch wenig Vielfalt, die sozusagen die Angriffsfläche dann wieder ein bisschen verkleinern würde. Also ich befürchte, dass wir sowas nochmal erleben werden, ja. Im ähnlichen Ausmaß oder in einer anderen Konstellation durch einen Hackerangriff, durch politisch motivierte Hackerangriffe.
Aber das ist für meine Sorge. Ich kenne jetzt eine gute Stelle, an der man angreifen könnte, ja.
Okay, die wäre?
Naja, man hat jetzt eine zentrale Komponente, nämlich die Sicherheitssoftware gesehen. Wenn ich die lahmgelegt kriege, dann habe ich offensichtlich eine relativ große Auswirkung.
Bleibt die Frage, wo sind in Zukunft denn die größten Gefahren? Sind es Technikpannen oder sind es tatsächlich die Hackerangriffe?
Also ich glaube, der ITler liebt es zu sagen, das Problem sitzt vor dem Bildschirm. Also insofern, als dass man sagt, alle Sicherheitsthemen haben am Ende was mit menschlichem Verhalten zu tun, in meiner Wahrnehmung. Die meisten Angriffe im Unternehmen kommen über irgendwelche angeschleusten Trojaner, über die berühmte Mail. Eigentlich, wir finden Mailsysteme in der Regel alle ITler grässlich, weil das genau das Einfallstor ist dafür, für den ersten Schritt. Von daher glaube ich, das ist ein relativ großer Faktor, auf das Thema menschliche Verhalten zu gucken. Natürlich kann man in der IT ganz viel machen. Netzwerksegmentierung, all diese Dinge sind gefallen, mit denen man eben versucht, sich auch technisch besser zu schützen. Wäre auch sträflich, das eine nicht zu tun und das andere zu lassen, sozusagen mal ironischerweise formuliert. Aber ich glaube, das ist schon ein Faktor, was ich glaube, technisch, du hast es schon gesagt, ich habe zu einem oder anderen im privaten Umfeld gesagt, ja, aber du läufst ja auch nicht, weil du denkst, das Auto könnte mal ausfallen. Also insofern ist eine Frage, kaufe ich mir diese Themen damit ein, dass ich immer technologisierter bin und in 99% der Fälle von dieser Technologie profitiere.
Das klingt jetzt so ein bisschen anders als das, was wir bis eben besprochen haben. Der Ton ändert sich so ein bisschen vom euphorisch-optimistischen Ton zu einem etwas skeptisch-vorsichtigen. Deswegen die Frage, Sie haben es eben schon angedeutet, gibt es einen Bereich, in dem Sie auf Cloud-Lösungen verzichten würden oder vielleicht sogar davon abraten würden, auf Cloud zurückzugreifen?
Also ich hatte einen Mandanten, der wollte unbedingt sein Mainframe ablösen und im gleichen Zuge dann auch alles irgendwie auf Java migrieren. Ja, kann man machen, ist aber nicht sehr sinnvoll, glaube ich, weil da ist kein Business Value dahinter. Oder Daniel hat das auch gerade schon erwähnt, es gibt halt manchmal auch eine Infrastruktur, die ist sehr berechenbar in der Kapazität. Also ich weiß genau, wann braucht die welche Last und es ist vielleicht auch irgendwie schön kontinuierlich. Und manchmal ist es dann auch günstiger, die Infrastruktur selber zu kaufen, gerade wenn das jetzt noch irgendwie was Besonderes ist für einen speziellen Zweck. Ja. Und auf der politischen Ebene, also wenn ich da jetzt so an Cloud denke oder an Defense, also Rüstungstechnik, da wäre ich jetzt auch vorsichtig. Also wenn es dann sozusagen auf staatlicher Ebene Durchgriffsmöglichkeiten gibt, die vielleicht jetzt heute auch noch gar nicht in der Form existieren oder genutzt werden, Also da wäre ich natürlich vorsichtig. Also da würde ich mich nicht wohlfühlen, wenn so die Bundeswehr zukünftig alles aus der Cloud heraus steuert. Und also das sind so geopolitische Perspektiven, wo ich dann mir denke, da wäre vielleicht dann so die Grenze. Bei den Banken würde ich relativ weit gehen. Also da würde mir jetzt spontan nichts einfallen, wo ich sage, das ist ein No-Go.
Ja, ich glaube, aus meiner Sicht war es einfach nur die Kehrseite der Medaille. Das war jetzt nicht unbedingt dann doch das Nutzenpotenzial geringer zu sehen. Aber wir haben ja immer die Aufgabe, erstmal alle von den Chancen zu motivieren, logischerweise. Aber dann im zweiten Schritt auch zu sagen, wie muss ich die Risiken absichern? Das ist ja immer der zweite Teil, der dann relevant ist. Und das würde ich genauso sehen, dass es einfach Dinge gibt, da muss es nicht sein. Gut, wir haben immer generell in diesen Generationen, so wie ich eingangs sagte, schon einen Trend immer in die nächste Generation. Wann der dann genau ist, ist dann zu gucken. Hängt auch mit der Verfügbarkeit von Skills zusammen. Was finde ich auf älteren Technologien überhaupt noch die entsprechenden Skills dafür? Aber ich würde in der Tat gucken bei manchen Dingen. Also mir liegt die ganze Zeit auf der Zunge. Wir haben das Beispiel von der Unterhaltung von Bundeswehroffizieren über eben entsprechend Waffensysteme, das dann anscheinend nicht über die entsprechenden Kanäle geführt wurde, sondern über ein WebEx oder was auch immer Tool. Und prompt konnte jemand mithören. Also das ist genau das, was du sagst als Beispiel, wo man sagt, das muss man vielleicht nicht haben. Ja.
Wir sehen, Cloud ist ein Thema, auf dem fieberhaft gearbeitet wird. Das heißt, es braucht Softwareentwickler, die werden dringend gebraucht. Welche Rolle spielt die Cloud, wenn man die Programmierer für sein Unternehmen gewinnen will? Da jetzt die Frage an den CEO.
Boah, also das ist wahrscheinlich aber das Gleiche, nehme ich mal an, wie in der Beratung eine extrem hohe. Ich habe es jetzt gerade in einem anderen Kontext gesagt, wenn ich heute einen jungen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin für die IT begeistern will und sage, du, deine erste Aufgabe ist, dass du ein Host-System wartest. Ich hätte eine Prognose, wie das in Verweildauer in meinem Unternehmen ist. Also insofern, das finden die nicht spannend, sondern es ist aber auch, glaube ich, ganz logisch, wenn ich im Job bin, dann frage ich mich in jedem Beruf, wie bilde ich eigentlich mein Skillprofil so weiter, dass ich interessant bleibe für den Markt? Und da gehe ich natürlich davon aus, das tue ich, indem ich auf modernen Technologien arbeite. Also insofern ist es aus meiner Sicht gute Überleitung von dem Absatzmarkt und von wie bediene ich Kunden auf den eigentlich den Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnenmarkt, wo ich sage, wenn ich da nicht sage, ich arbeite an spannenden Technologien, dann sagen die vielleicht nur gut, dann gucke ich nochmal woanders.
Herr Bohin, Sie sind jetzt Berater, aber Sie haben es ja vorhin noch mal erwähnt. Sie kommen ja eigentlich aus der Softwareentwicklung und Ihr Herz schlägt noch immer dafür. Wenn Sie heute in den Job gehen würden, was müsste man Ihnen bieten, damit der Job für Sie attraktiv ist?
Ja, also gut, ich führe ja viele Einstellungsgespräche und da gibt es manchmal auch schon so direkte Forderungen, also dass man 4 Tage arbeitet, dass man von zu Hause arbeiten darf, dass man, also die Ausstattung ist auch wichtig, also MacBook und Monitore, da gibt es schon ganz klare Vorstellungen, was man sich da wünscht, hat jetzt ein bisschen nachgelassen. Also es war richtig so, war richtig hart vor 2 Jahren. Also da waren Entwickler Mangelware und Cloud-Entwickler waren noch schlimmer. Ich finde, es hat sich ein bisschen relativiert. Also solche Forderungen höre ich jetzt weniger. Aber wenn ich denen jetzt, also einen Entwickler, einen Arbeitsplatz anbiete, wo er immer ins Büro reinkommen muss, weil man nur vom Büro an die Systeme rankommt, das fände er nicht gut. Und das ist so diese neue Arbeitswelt, auf die sich die Mitarbeiter eingestellt haben und die Bewerber. Und die wissen halt auch, dass es solche Jobs gibt. Und wir haben uns also angepasst. Also, und das Schöne ist, bei Cloud kannst du sehr, sehr viel remote arbeiten.
Also es gibt, keinen Grund. New Work ist ja schon sehr Cloud verbunden.
Ne? Genau, das macht wenig Sinn.
Da ist
Sinn.
Es wieder gleiche Service, gleiche Daten von unterschiedlichen Stellen, unterschiedlichen Geräten. Dann bin ich direkt in der Cloud-Lösung.
Ja. Genau. Und also ist natürlich jetzt für den Berater an sich auch eine schöne Situation, dass du nicht mehr 4-5 Tage beim Kunden sitzen musst, so wie Daniel und ich das noch gewohnt waren von früher. Und dass man das eben, dass man viele Sachen halt von zu Hause erledigen kann. Hat ja auch für die Work-Life-Balance ganz positive Entwicklungen.
Wir haben am Anfang den KPMG Cloud Monitor zitiert. Danach sind 97% der Unternehmen hierzulande in der Cloud. Wie attraktiv oder auch lassen Sie mich das so formulieren, progressiv, ist Deutschland nun verglichen mit anderen in Bezug auf Cloud Computing?
Ja, also den Cloud Monitor machen wir jetzt seit 8 Jahren. Mit der Bitkom ist der entstanden gemeinsam. Und das ist eine Zeitreihenanalyse. Und was man da halt einfach deutlich sieht, dass wir extrem vorsichtig sind in Deutschland, so die German Angst. Und wir nehmen es auch immer sehr ernst mit der Regulatorik. Also wir wollen halt auch immer die Besten sein, habe ich so das Gefühl. Und wir verlieren einfach extrem an Wettbewerbsvorteilen. Also wenn wir uns vergleichen mit UK oder mit USA, da ist das einfach ganz normal, dass man das ERP-System in der Cloud laufen lässt. Bei uns ist immer so, darf ich das? Was passiert denn dann? Kriege ich dann Besuch von der Aufsicht? Das ist alles immer sehr angstbeladen. Und das ist schade, weil mittlerweile ja auch viele UK-Banken sich in den deutschen Markt hineinbewegen und das halt ausspielen können. Und die sind de facto schneller als wir, wenn es darum geht, jetzt eine Mobile-App hinzustellen oder einen Customer-Channel neu zu bespielen oder AI direkt in die Prozesse zu implementieren. Wir diskutieren hier noch viel zu viel rum. Was könnte man damit machen? Wir probieren noch zu viel rum, während die Kollegen in den USA halt schon in der Umsetzung sind. Und das ist halt einfach unglaublich schade. Ja.
Herr Kapfer, wie erlebt die Deka den Wettbewerb und die Positionierung
von Deutschland? Ich glaube, da können wir fast eine halbe Stunde separat drauf verbringen, weil das im Prinzip aus meiner Sicht genau den Problem des Kontinents, Gerrit, sehr genau gesagt hat. Wir haben einfach bei einer neuen Technologie nicht die Lust, das auszuprobieren, die Akzeptanz zu sagen, da kann auch mal was bei schief gehen, sondern wir wollen, selbst wenn diese Technologie, das ist bei Cloud jetzt anders, aber bei Blockchain ist mein Lieblingsbeispiel, selbst wenn ich merke, dass die sehr langsam an Relevanz gewinnt, will ich trotzdem schon 100% durchreguliert haben mit der ersten Transaktion. Und verneine es vielleicht am Anfang nochmal, und da müssen wir uns natürlich nicht wundern über so Fragen wie, warum gibt es jetzt keinen in Europa, der sich in Cloud positionieren konnte? Und das ist wirklich, wirklich schade, weil jeden, den man versucht, darauf zu stoßen, der sagt, nee, ich bin schon offen, aber ich muss halt auch dafür sorgen, dass Risiken abgedeckt werden. Und der Satz, der danach kommt, ist deutlich länger als der erste Satz zu den Chancen. Und das müssen wir uns echt einfach mal plastisch vor Augen führen. Ich hatte ja jetzt ja nochmal in KI quasi eine Innovationsreise gemacht und habe mich da mit einem Prof unterhalten. Der sagte dann, naja, stimmt in Europa, er macht auch was zu KI, nämlich Regulierung, wenn ich mich recht erinnere. Das ist so das Bild von außen. Ich will nicht sagen, dass man es nicht regulieren muss, nicht falsch verstehen, aber wir müssen da deutlich schneller werden, weil mir wird es erst klarer, ich habe es vorhin versucht zu sagen, viele Technologien setzen es auf Cloud auf. Also wenn ich mich jetzt frage, kann ich in KI eine Rolle spielen, dann bin ich wieder bei der Frage, wer hat denn eigentlich die Rechenpower für KI? Oh, das sind ja dann doch wieder die Hyperscaler. Also das sind sich selbstverstärkende Prozesse, glaube ich, in denen wir höllisch aufpassen müssen, dass wir uns da nicht rausnehmen.
Das heißt, in Sachen Cloud, Sie hatten es am Anfang gesagt, steckt noch ganz viel Fantasie. Diese Fantasie gibt es auf den unterschiedlichsten Bereichen, sei es im Technikbereich, sei es im Businessbereich und sei es, was die Rahmenbedingungen angeht. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Das war Next Level Banking, der Deka-Podcast zu Technologie und digitalen Assets. Daniel Kapfer. Im Gespräch.